Bosses Bundesliga Blog.
Vor rund zwei Wochen hat es in der zweiten Fußball-Bundesliga Probleme gegeben mit den Fußballfans. Beim Spiel Hertha BSC gegen Schalke 04, da gab es vor der Hertha-Fankurve Auseinandersetzungen zwischen Polizei und den Hertha-Fans. Da hat's geknallt, wie man so sagt. Herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, zur neuen Folge von Bosses Bundesliga-Blog. Ich habe das Spiel damals live kommentieren dürfen, habe auch im Vorfeld schon, weil das immer so üblich ist bei mir, sozialen Medien zu begleiten, nachzusehen, was passiert da vor dem Spiel, wie äußern sich die Fans, gibt es ein paar Fotos, gibt es zwei Hinweise, ein paar Informationen, die ich noch nicht so habe, die also eben ganz aktuell sind. Und bei diesem Spiel war es auch so, dass die ersten Meldungen kamen über X. Ah, das ist schon wieder so problematisch hier mit dem Einlass bei Hertha, das dauert wieder, wir kommen da gar nicht rein, pünktlich zum Anstoß. Dann hieß es später, 5000 Fans stehen nur draußen, die kommen nie zum Anstoß passend rein. Und dann ging's los, die Polizei ist schon wieder über das Ziel hinausgeschossen, hier gibt's schon wieder Probleme. Das habe ich dann alles so verfolgt und wir haben dann ja auch bei der Live-Übertragung im Fernsehen oder ihr dann eben bei mir gehört, dass die Fans, sowohl Hertha als auch Schalke-Anhänger, ihre Unterstützung eingestellt haben, dass die Hertha-Fans in der Kurve recht schnell, mit welchen Materialien auch immer, die Buchstaben ACAB in die Kurve gelegt haben, All Cops are Bastards, wie das immer so bei den Fans dann heißt. Und das hat mich so ein bisschen ans Denken gebracht. Ich sage, Mensch, schon wieder was passiert. Und wieder Berlin und wieder Berliner Polizei. Da knallt es ja wohl offensichtlich ständig bei den Fußballspielen. Und da habe ich überlegt, mit wem könnte ich denn darüber reden hier in Bosses Bundesliga-Blog? Und da bin ich auf René Lau gekommen. Der ist Fananwalt, wie man das immer so ganz gerne sagt. Der ist noch viel, viel mehr als Rechtsanwalt, aber eben als Fananwalt in der Fußballszene bekannt. Und der ist mein Gast heute in Bosses Bundesliga-Blog. Mit ihm spreche ich über die Vorfälle in Berlin, aber auch so generell, wie er denn überhaupt angeklagte Fans vertritt. Das müssen ja nicht immer Hooligans sein. Das kann ja auch ein ganz normaler Fan sein, der zum falschen Zeitpunkt irgendwo gestanden hat und dann mit einkassiert worden ist. Also ein sehr interessantes Gespräch, finde ich, mit René Lau, dem Fachanwalt für Fanbelange. Und da werdet ihr gleich sicherlich ein sehr, sehr interessantes Gespräch hören. Bevor es losgeht, darf ich mich noch bei euch vorstellen. Ich bin Ralf Bosse, seit 34 Jahren Fußballkommentator, arbeite fürs Fernsehen, Radio und Streaming, Sky Schweiz, ZDF, Flashscore, Better Content, um nur einige Sender zu nennen. Habe über 2000 Topspiele aus dem In- und Ausland für Fernsehen, Radio und Streaming live übertragen. Podcaster seit vielen Jahren mit Bosses Bundesliga-Blog. Bin eigentlich auf allen sozialen Medien vertreten, heißt Facebook, LinkedIn, X und Instagram. Es gibt eine Homepage mit ralfbosse.de, da könnt ihr auch gerne mal draufschauen. Da gibt es auch ein Kontaktformular, gerne ausfüllen, abschicken, melde ich mich bei euch. Immer donnerstags eine neue Folge meines Podcasts Bosses Bundesliga-Blog. Vielleicht abonnieren, kostet ja nichts. Und jetzt geht's rein ins Gespräch mit dem Fananwalt René Lau. Vor einigen Wochen, hat noch gar nicht so lange her, da hat es Probleme gegeben beim Spiel Hertha BSC gegen Schalke 04. Der Zulass der Fans ins Olympiastadion hat wieder mal, muss man sagen, zu lange gedauert. Die Polizei war mit dabei, es gab Auseinandersetzungen. Ich weiß nicht, was danach passiert ist, aber wahrscheinlich wird es wieder Anklage geben, weil es ja verletzte Fans, aber auch Beamte gegeben hat. Und das wird wieder ein Fall sein, vielleicht ein Fall sein für meinen Gast, denn der ist Fachanwalt für Sport und Strafrecht und auch als Fananwalt bekannt. Denn René Lau, Sie kümmern sich vor allen Dingen um diese Fälle, was Hooligans angeht, Fußballfans, Fanrechte. Wenn es da vor Gericht geht, dann sind Sie der Fananwalt, wie man sie gerne nennt, um diese ja, Angeklagten dann zu vertreten. Erstmal schönen Dank, dass Sie Zeit haben dafür. Kennen Sie diesen Fall von Hertha BSC gegen Schalke 04? Hat sich da schon was in irgendeiner Form ergeben?
Ja, erstmal guten Tag für an Sie und in die Runde und vielen Dank für die netten Einführungsworte. Ja, mich haben die Ereignisse letzte Woche Samstag auch überrascht, das muss man ganz klar sagen. So ein bisschen hatten sie sich so ganz, ganz langsam angedeutet, aber in der Bandbreite dann doch überrascht. angedeutet insofern, dass die Berliner Polizei ohnehin in den letzten 1,5 Jahren in ganz Berlin bei allen Spielen, Heim- wie Gästefans, eine sehr harte Linie fährt, die aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar ist. Das betrifft also auch Union in der ersten Liga oder auch den BFC in der vierten Liga, in der Regionalliga. Und was auch die Berliner Polizei beim Olympiaschein in den letzten Wochen und Monaten gemacht hat, kann auch wirklich nur Kopfschütteln auslösen. Es hat sich so angedeutet, dass vermehrte Polizeipräsenz im Stadion ist, dass auch beispielsweise im letzten Jahr, als Hertha gegen Karlsruhe gespielt hat, wo es eine über 40-jährige Fanfreundschaft gibt, dort die Polizei mit Wasserwerfern und Drohnen angerückt ist, was natürlich auch überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Und insofern war vielleicht das Ganze, was da letzten Samstag passiert ist, nur der I-Punkt. Sehr traurig, muss man wirklich sagen. Aber auf Ihre Frage zurückzukommen, mich hat es auch überrascht, ja. Und ich bin natürlich auch schon von verschiedenen Fans informiert worden in dieser Woche, die also teilweise im Polizeigewahrsam waren. Und auf der anderen Seite stehe ich natürlich auch mit den Vertretern der Fanhilfe von Hertha in Verbindung.
Ja, ich habe das Spiel da live übertragen dürfen gegen Schalke 04 und habe das so in den sozialen Medien verfolgt, dass sich das ein bisschen aufschaukelte. Erst hieß es ja, schon wieder Rückstand, die kriegen das eben im Einlass nicht geregelt. Hertha dauert viel zu lange und Sicherheitskontrolle und was nicht. Also, warum hat es dann gescheppert vor der Hertha-Fankurve mit dem Ergebnis, dass beide Fankurven, Schalke und Hertha, sich solidarisiert haben, haben da gar nichts gemacht an Unterstützung. Die Hertha-Fans haben dann den Block auch verlassen und haben dann recht schnell, mit welchem Material noch immer, die Buchstaben ACAB, All Cops are Bastards, in die Kurve gelegt, um da nochmal darauf hinzuweisen. Also da wird sich ja was andeuten. Das heißt, Sie sind dann wieder im Einsatz, René Lau. Wie sind Sie denn generell dazu gekommen, sich auf die Vertretung von Fußballfans und Hooligans, muss man auch sagen, zu spezialisieren? Was fasziniert Sie denn an dieser Tätigkeit?
Naja, also ich bin ja Volljurist, Rechtsanwalt, eben aber auch Fußballfan. Und ich war mit meinem Großvater, als ich 7 Jahre war, das erste Mal im Fußballstadion. Und seitdem gehe ich also jede Woche ins Stadion, seit vielen, vielen Jahren. Und dann kommt es natürlich, wenn man dann in einer Kurve verankert ist, auf der Tribüne, jetzt bei den Älteren bei mir, ich bin ja nur schon ein paar Tage älter, auf der Tribüne ist oder in der Kurve ist, dass ich dann angesprochen worden bin, als ich Rechtsanwalt war. Mann, ich habe hier ein Problem, kannst du mich nicht vertreten? Und dann kamen natürlich zwei Sachen zusammen. Das eine kam, die rechtliche Seite kam, die hatte ich, weil ich Rechtsanwalt war. Und das zweite war, ich war natürlich aus der Szene. Ich bin in der Szene groß geworden und kenne natürlich die Umstände. Ich kenne die Denkweise, wie ein Fußballfan tickt, wenn er in der Kurve steht, wenn er mehrere Stunden vielleicht mit einem Neuner oder mit einem Wochenendticket zum Auswärtsspiel fährt. Das habe ich alles selber durch. Und insofern wussten die Jungs und Mädels, die dann zu mir gekommen sind, natürlich klar, da ist einer, der ist einer von uns. Einerseits, aber andererseits auch jemand, der mich hier verteidigen kann, weil er einfach das rechtliche Wissen dazu hat. Und so kam einfach eins zum anderen. Ich bin sicherlich nicht Fußballfan geworden damals und mit dem Wissen, ich werde mal Anwalt und werde die alle vertreten oder umgedreht. Ich bin Rechtsanwalt geworden mit dem großen Vorhaben, ich werde jetzt der Fananwalt. Da hat sich so eins zum anderen ergeben. Wie gesagt, die Jungs und Mädels aus der Kurve kamen zu mir im Laufe der Zeit, haben Fanhilfen, Fanprojekte mich angesprochen, um Vorträge zu machen. Journalisten haben mich angesprochen, haben mich um meine Meinung gefragt und so kam eins zum anderen immer mehr, dass ich dann zu dem geworden bin, was ich heute bin. Das ist ja kein Prozess von ein paar Wochen oder Monaten, sondern von vielen Jahren. Ich bin mittlerweile seit über 30 Jahren Anwalt und es hat sich eben in den letzten Jahren dann so bis zum heutigen Tag eben so entwickelt.
Ja, man hört heraus, dass das Vertrauen in Ihre Person gewachsen ist, dass man nicht irgendwie über die Distanz hier, ist eine Adresse, ruft doch mal an, der kann da was, sondern dass man wirklich aus sich selbst heraus diesen Kontakt erstellt hat und der sich jetzt natürlich über die ganzen Jahre als völlig berechtigt und nachvollziehbar dargestellt hat. Jetzt habe ich Sie eingangs, René Lau, dargestellt als Fachanwalt für Sport und Strafrecht. Wie wirken denn diese beiden Bereiche in Ihrer täglichen Arbeit zusammen? Weil für mich hört sich so ein bisschen, ja, völlig weit ab, Strafrecht, Sportrecht, so auf den ersten Blick würde ich jetzt als Ferner die beiden Sachen gar nicht so zusammenkriegen.
Ja, sie sind auch nicht so, rechtlich gesehen auch nicht so sehr zusammen, das stimmt schon. Das eine, Fachanwalt für Strafrecht, ich bin Strafverteidiger, klar. Und die allermeisten Fußballfans, die zu mir kommen und um meine Hilfe bitten, haben natürlich ein strafrechtliches Problem, weil sie ein Strafverfahren am Hals haben. Ganz klar, ich bin nebenbei dann für die Fußballfans natürlich auch außerhalb des Strafrechts da, was beispielsweise im Verwaltungsrecht ist, wenn sie Betretungsverbote haben, oder im Zivilrecht, wenn es um Stadionverbote geht, oder um Schadenersatzansprüche der Vereine, wenn irgendwie Pyrostrafen umgelegt werden sollen oder so. Da bin ich natürlich für die Fans auch da. Das ist das eine, das ist mal so meine Tätigkeit, sag ich mal, im Strafrecht und Dinge aus dem Strafrecht resultierend heraus. Und sportlich ist natürlich etwas, das hängt natürlich auch schon mit Fußball zusammen, weniger mit Fans, aber mit dem Sport allgemein ganz klar, deshalb ja auch der Name. Und da war ich eben 2019 in dem allerersten Kurs der Bundesrechtsanwaltskammer für den Erwerb des Titels Fachanwalt für Sportrecht dabei und war dann auch in Berlin der erste Fachanwalt für Sportrecht. Mittlerweile gibt es noch einen zweiten Kollegen hier in Berlin, der Fachanwalt für Sportrecht ist. Aber das ist natürlich schon etwas anderes. Das kommt daher, dass ich natürlich schon immer im Sport drin war, immer Sport getrieben habe bis zum heutigen Tage. Also ich bin heute noch unterwegs mit meinem Rennrad, nehme an Triathlon-Veranstaltungen teil, klar im Volkssportbereich, klar nicht irgendwie leistungsbezogen, einfach nur aus Spaß an der Freude. Und insofern bin ich natürlich tief im Sport drin und da ist es eben ein bisschen anders im Sportrecht als im reinen Strafrecht. Da habe ich dann eben auch Mandanten, denen eben Doping vorgeworfen wird, dann Vereine, die vertreten werden von mir, die beim Sportgericht, beim DFB oder auch bei den Regionalverbänden Pyrostrafen bekommen haben, dann gibt es eben sportgerichtliche Verfahren oder Spieler, die eine rote oder gelb-rote Karte bekommen haben, die Sperren bekommen haben, die dann gegenüber den Verbänden vertreten werden. Und das ist eben das eine. Das eine ist eben meine, sagen wir mal, mein Fanwesen. Und das andere ist eben mein großes Interesse an Sport, was schon immer da war und was eben bis heute nicht kleiner geworden ist. Und so sind die beiden Rechtsgebiete klar auf den ersten Blick nicht unmittelbar zusammenzubringen. Aber wenn man meine Person so ein bisschen kennt und die Historie meiner Person kennt, dann kann man sicherlich nachvollziehen.
Interessant irgendwo, denn ja, man hört es auch ein bisschen raus, sie stehen dann je nachdem, was für ein Fall ist, auf der einen oder auf der anderen Seite, quasi auch dann im übertragenen Sinne sich selbst sozusagen gegenüber. Aber das ist ja dann eine schöne Herausforderung auch für Sie, ständig ja, so Argumente zu finden, dass Ihr Mandant, den Sie vertreten, da heil aus der Nummer rauskommt. Was war denn Ihr prägendster Fall als Fananwalt und woran machen Sie
ja, das? Ja, bevor ich das beantworte, vielleicht nochmal kurz zu dem, was Sie gerade gesagt haben, zurück. Also ich vertrete sicherlich nicht den einen oder den anderen gegen einen oder anderen und stehe dann mal auf der einen oder auf der anderen Seite. So ist es nicht. Denn wenn ich beispielsweise Vereine vertrete, die beim Sportgericht eben, weil ein Transparenter gezeigt worden ist oder Pyro gezündet worden ist, dann vertrete ich natürlich den Verein, ganz klar. Was ich aber nicht mache, ist, dass ich Vereine vertrete, die gegen Fans vorgehen. Also wenn so ein Verein beispielsweise eine Pyrostrafe bekommen hat und diese Pyrostrafe auf Fans umlegen will, diese Vereine gibt's auch, dann wissen die Vereine, dass ich sie nicht vertrete, weil ich generell aus meinem Intus heraus keine Sachen gegen Fans mache, sondern immer nur für die Fans. Und wenn ich Vereine vertrete, sind das immer Verfahren, die mit Fans nur mittelbar zu tun haben, die aber nie gegen die Fans gehen. Und insofern muss man da so ein bisschen differenzieren, dass es also nicht so ist, mal den einen, mal den anderen und immer den anderen dann auf der anderen Seite. So ist es nicht ganz, das muss man dann schon ein bisschen auseinanderhalten. Aber um zu Ihrer Frage zurückzukommen, der spektakulärste Fall, ja, da kann man beim Fachanwalt für Strafrecht, also im strafrechtlichen Bereich oder auch im sportrechtlichen Bereich, sicherlich verschiedene Sachen benennen. Im Strafrechtlichen ist es natürlich so, wenn man mit anderen oder wenn ich mit anderen Kollegen vielleicht eine Vielzahl von Fans in einem Verfahren vertrete und man erreicht dann ein gutes Ergebnis, dann freut man sich immer. Ich freue mich immer auch für Mandanten, wenn es da gute Ergebnisse gibt, wenn man beispielsweise überlegt, dass vor knapp 2 Jahren gab es hier in Berlin das Regionalligaspiel zwischen dem BFC und Energie Cottbus, wo es dann große Auseinandersetzungen sowohl im als auch außerhalb des Stadions von BFC-Fans mit Polizeibeamten gab und gab da eine Vielzahl von Verfahren und ich habe da aus verschiedensten Gründen verschiedene Fans vom BFC vertreten können und wenn ich dann unterm Strich jetzt nach der Zeit, wo die Verfahren rum sind, einen Strich ziehe und feststelle, dass ich in den allermeisten Verfahren Freisprüche oder Einstellungen erzielt habe, und die Staatsanwaltschaft Berlin da nicht so mit ihren Ergebnissen durchgedrungen ist, wie sie sich bei den ganzen Verfahren gehofft hat, ist es sicherlich in der Breite gesehen ein großer Erfolg. Und da gibt es jetzt vielleicht nicht so einen spektakulärsten Fall da. Jeder Fall ist einzeln und jeder Fan hat natürlich ein eigenes Problem. Und für den einen Fan ist es schon Erfolg und ich freue mich dann mit, wenn er einfach nur eine Einstellung kriegt. Für den anderen ist es schon Erfolg, wenn er keine Freiheitsstrafe kriegt, sondern nur eine Geldstrafe. Also es ist sehr unterschiedlich, so spektakuläre Fälle. Ja, ihr habt sicherlich diesen oder jenen Capo auch aus den einzelnen Szenen mal vertreten, was dann sicherlich in den Fanszenen auch so ein bisschen Aufmerksamkeit hervorruft, klar. Aber da gibt es ganz viele Fälle und da will ich auch keinem Mandanten irgendwie zu nahe treten, was der kleinste oder der größte Fall war. Im Sportrecht selbst ist es vielleicht ein bisschen anders. Da gab es schon vor einigen Jahren Verfahren, was ich auch immer wieder gerne erzähle und was auch gerade, weil es meinen Herzensverein, den BFC, anging, mich besonders betroffen hat. Da wollte der Berliner Fußballverband den BFC Dynamo aus dem Berliner Pokal ausschließen. Da gab es ein sportgerichtliches Urteil, dass der BFC für die nächste Saison aus dem Berliner Pokal ausgeschlossen werden sollte. Ich habe dann für den Verein Berufung eingelegt beim Verbandsgericht des Berliner Fußballverbandes. Habe dann gewonnen in einer zweiten Instanz. Das erstinstanzliche Urteil ist aufgehoben worden. Der BFC durfte dann also in der neuen Saison am Berliner Pokal teilnehmen und hat dann in der neuen Saison sogar noch den Berliner Pokal gewonnen und durfte dann im DFB-Pokal spielen. Und ich sehe heute noch die verkniffenen Gesichter der Funktionäre vom Berliner Fußballverband, als sie dann quasi nach einem Jahr nach unserem Urteil vom Verbandsgericht den Berliner Pokal dem BFC überreichen mussten, weil sie ja eigentlich wollten, dass der Verein diese Saison gar nicht im Berliner Pokal spielt. Und das war natürlich schon etwas, was so in meiner Geschichte auch als Sportrechtler schon ein großer Erfolg war und was natürlich auch weite Kreise gezogen hat, weil eben gerade dann der BFC ja nicht in der neuen Saison in der ersten Runde ausgeschieden ist, sondern auch diesen Pokal gewonnen hat und dann auch noch im DFB-Pokal spielen durfte. Das ist schon so ein kleines Highlight gewesen bei den sportgerichtlichen Geschichten, wo ich für Vereine vertreten habe.
Sie als Rechtsanwalt dürfen ja keine Werbung machen. So gesehen ist das diese Mundpropaganda ja das Beste, was man bekommen kann. Wer hat das denn damals gemacht? Ja, der Lau. Ach ja, schon mal was von gehört. Dann muss ich den auch mal anrufen. Aber interessant, René Lau, ich habe den Begriff Hooligan jetzt in unserem Gespräch schon verwendet. Sie noch nicht, weil vielleicht aus Ihrer Sicht der Anlass gar nicht da war oder Sie vielleicht auch das absichtlich vermeiden. Wie definieren Sie denn rechtlich gesehen einen Hooligan? Wo liegt denn da so die Grenze zwischen, ich sag mal, leidenschaftlichem Fanverhalten und dann doch den Schritt drüber zu gehen zu krimineller Gewalt?
Also Hooligans, Ultras, Fan-Kutten oder dem Familienvater, wie gesagt, sind erstmal alle für sich per se gesehen Fußballfans. Und ein Hooligan ist sicherlich jemand, der sein Fanleben anders auslebt, in der Regel der Gewalt nicht abgeneigt ist, sich aber eigentlich in der Regel von seinem Grundverständnis heraus sich mit 10 gegen 10, 12 gegen 12 abseits des Stadions irgendwo auf dem Acker oder im Wald trifft und es in der Regel auch nicht im Stadion macht oder in der Nähe vom Stadion. Der Ultra ist natürlich vielleicht auch eine andere Generation, ein bisschen jünger, der sein Fanleben anders auslebt, sehr mit sehr viel Idealismus, mit sehr viel Engagement auslebt, mit Pyro, mit Choreos im Stadion. Die Ultrabewegung kommt ja aus Italien. Und der Familienvater und die Kutte ist natürlich dann auch wieder anders. Und insofern denke ich mir, es ist eine Definitionsfrage, aber jeder von denen ist Fußballfan und jeder ist herzlich willkommen bei mir, wenn er ein Problem hat.
Ja, ich merke, das hatte ich ja eben schon gesagt, dass Sie auch jetzt durch diese Begründung vermeiden, Hooligans als Begriff zu verwenden. Wenn ich es weiterhin darf, weil ich mir vorstellen kann, dass Fußballfans und Hörer von Bosses Bundesliga-Blogs doch mit dem Begriff Hooligan was anfangen können, dann würde ich die nächste Frage wieder mit dem Begriff stellen wollen. Denn welche rechtlichen Herausforderungen gibt es denn eigentlich bei der Verteidigung von Hooligans? Gibt es da eine andere Angehensweise als ein normaler, in Anführungszeichen, normaler Straftäter?
Nö, es gibt keine andere Herangehensweise, weil eine Straftat ist eine Straftat und bei den Hooligans, wenn die sich mit Gleichgesinnten irgendwo auf dem Acker treffen, die Polizei bekommt es mit, leitet Ermittlungsverfahren ein, dann ist es ja per se runtergebrochen, vielleicht eine Körperverletzung, Landfriedensbruch, eine gefährliche Körperverletzung, was auch immer. Und die Herangehensweise als Strafverteidiger an die Verteidigung solcher Personen mit einem solchen Vorwurf ist jetzt nicht wesentlich anders, als wenn ich einen anderen Fußballfan wegen einer gefährlichen Körperverletzung vertrete. Die Umstände sind sicherlich andere. die mir persönlich dann teilweise auch bekannt sind, klar. Aber ansonsten die Herangehensweise als Strafverteidiger kann ja nicht eine andere sein. Ich kenne mich natürlich in der Materie aus, vielleicht ein bisschen anders und besser als andere Kollegen, die dann nicht so den Bezug zu den Hooligans oder Ultras haben. Aber ansonsten die Herangehensweise als Strafverteidiger muss ja die gleiche sein, weil die Strafvorwürfe sind ja ähnlich oder gleich.
Viele Fußballfans, die beklagen sich ja auch, und Sie haben es mal zwischendurch angedeutet, über Stadionverbote, Datenbanken zu Gewalttätern, präventive Maßnahmen. Sie hatten es mal nicht genannt, aber angedeutet, der Karlsruher SC, der Fanvertretung, vorschreibt oder versucht, sie dazu zu zwingen, nach außen bekannt zu geben oder dem Verein zumindest bekannt zu geben, wer denn da interne Daten weitergegeben hat. Das sind ja alles Geschichten, die jetzt nicht so in der ersten Reihe stehen, aber in der Fanszene, glaube ich, sehr diskutiert werden. Wie bewerten Sie denn diese juristischen Vorgänge? Stadionverbote und diese Gewalttäter, Datenbank, was da alles gibt, die Einteilung, ABC-Fans. Ist das aus Ihrer Sicht so weit juristisch okay?
Also juristisch sind viele Sachen davon für mich als Volljuristen, als Rechtsanwalt sehr bedenklich. Aber um mal kurz eins zu korrigieren, in Karlsruhe war es ja nicht so, dass da Fanvertreter gezwungen werden sollten, Aussagen zu machen, sondern Mitarbeiter des Fanprojekts, des sozialen Fanprojekts, die Sozialarbeiter sind von ihrem Job her und die natürlich vom Gesetz her, das ist ja das Missliche, kein Zeugnisverweigerungsrecht haben. Also Sozialarbeiter in der sozialen Arbeit haben leider nach der Strafprozessordnung kein Zeugnisverweigerungsrecht, sind aber trotzdem dort von der Staatsanwaltschaft im Rahmen eines großen Strafverfahrens geladen worden. Die Verfahren sind ja jetzt glücklicherweise in der zweiten Instanz dann letztendlich gegen alle drei Fanprojektmitarbeiter eingestellt worden. Aber wie gesagt, es waren den Fanprojektmitarbeiter, was noch etwas anderes ist, als wenn es Leute aus der Fanszene gewesen wären. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, Datenbanken, Datei Gewalttäter Sport, dann die regionalen Datenbanken, die Polizei führt, Kategorie ABC, das sind ja alles Dinge, die ja nicht sich die Vereine ausgedacht haben oder die Verbände oder die Fans selber, sondern sind ja im Wesentlichen Dinge, die vom Staat sich ausgedacht worden sind, von der Polizei, von den Ermittlungsbehörden. Und da sind natürlich viele Dinge bei, die meines Erachtens rechtsstaatlich sehr, sehr bedenklich sind. Also wenn man sich beispielsweise bedenkt, dass eine einfache Personenkontrolle bei einem Auswärtsspiel, man muss nichts gemacht haben, eine einfache Personenkontrolle, wer man ist, kann dazu ausreichen, dass man in die Datei Gewalttäter Sport eingetragen wird. Die Eintragung wiederum kann dazu führen, dass man beispielsweise vom DFB keine Eintrittskarten für ein Länderspiel bekommt, dass die Bundespolizei einen möglicherweise nicht ins Ausland reisen lässt, auch wenn es nicht mit Fußballbezug ist, weil man mit der Familie in Urlaub will. Nur weil man in dieser Datei steht, ist es schon rechtsstaatsmäßig schon sehr, sehr bedenklich. Das muss man klar sagen. Insbesondere auch deshalb, weil man als Fußballfan gar nicht darüber informiert wird, dass man da drin steht. Also man wird da eingetragen von der Polizei und das ist eine Verbunddatei. Das heißt, jede Polizeibehörde kann dort Eintragungen vornehmen und kann dort auch Einblick nehmen. Und man wird nicht darüber informiert. Also normalerweise, wenn der Staat mit meinen Daten oder irgendetwas macht, muss ich informiert werden, muss eine Rechtsmittelbelehrung bekommen und dann kann ich mich beim Verwaltungsgericht dagegen wehren. All das ist es nicht. Und die Ampelregierung hatte mal gesagt, wir werden diese Datei ändern. Die macht es natürlich nichts. Und auch in den nächsten Jahren, auch bei der aktuellen Regierung, gehe ich davon aus, dass da keine Änderungen erfolgen. Das Gleiche ist auch mit den lokalen Polizeidatenbanken, den SKB-Datenbanken, die in vielen Bundesländern geführt werden. Die Vorgehensweise ist die gleiche. Auch dort kann man eingetragen werden, ohne dass man darüber informiert wird. Rechtsstaatlich höchst bedenklich. Naja, und was Sie sagten, die Einordnung in die Kategorie A, B und C, das ist ja eine polizeiliche Einordnung. Und ich habe schon in verschiedensten Verfahren, wo ich Fußballfans vor Verwaltungsgerichten vertreten habe, einfach mal diese Problematik auf den Tisch gelegt und habe den dortigen Justiziar der Polizei dann einfach mal in der mündlichen Verhandlung gefragt, warum haben Sie meinen Mandanten in die Kategorie C eingeordnet? Was sind Ihre Maßstäbe, wonach ein Fan A, B oder C ist? Und da kommen keine Antworten. Ja, also die Polizei hält sich da mit Äußerungen zurück und sie geben ja auch jedes Jahr immer wieder Zahlen heraus, wie viele Fans sie in A, B und C eingeordnet haben. Und die Zahlen sind ja nie jedes Jahr gleich. Und warum denn jemand eine Stufe höher rückt oder ganz rausfällt oder wie auch immer, erklärt uns die Polizei nicht. Also auch da wieder völlig intransparentes Vorgehen der Polizei. Damit könnte ich ja noch umgehen. Aber die Politik muss sich natürlich darum kümmern und muss diese gesamte Problematik aus meiner Sicht endlich mal auf rechtsstaatliche Füße stellen. Denn so wie es jetzt ist, wie es seit vielen Jahren ist, habe ich allergrößte rechtsstaatliche Bedenken.
Ja, Sie deuten das so ein bisschen an und ich würde das, was Sie sagen, vielleicht auch in der Richtung übersetzen, dass so ein Familienvater mit Kind, der jetzt wirklich rein zufällig an seinem Einlass steht und Teil einer Unruhe wird, die um ihn herum durchfällt, entsteht auf einmal mitten in der Gewalttäter-Sportdatei auftaucht, obwohl er nur überhaupt nichts gemacht hat und einfach nur zum falschen Zeitpunkt dort gestanden hat. Also man muss schon sagen, diese Einzelfallentscheidung und nicht massenmäßig, wir haben jetzt 200 Leute verhaftet, die sind jetzt alle erstmal in der Datei und dann gucken wir mal, was draus wird. Das kann es ja auch wirklich nicht sein. Also sie müssten ja eigentlich rein theoretisch verdammt viel zu tun haben, oder?
Ja, also ich sag's mal mit einem lachenden Smiley. Ich kann mich sicherlich über zu wenig Arbeit nicht beklagen, ganz klar. Aber ich sag mal so, die Polizei und die Ermittlungsbehörden machen natürlich auch eine Arbeit so, die dann meine Arbeit wiederum zur Folge hat. Das ist ganz klar. Wenn man sich dort mehr rechtsstaatlich verhalten würde, dann würde es auch bei der Problematik weniger Verfahren geben. Also ich denke mir diese Verfahren ja nicht aus, sondern Mandanten kommen zu mir, haben ein Problem und dann müssen wir gucken, ob wir das Problem gelöst kriegen. Und das Problem haben die Mandanten ja nicht irgendwie selber gemacht, sondern es ist ihnen oktroyiert worden. Wenn man es mal sagen kann, klar, vielleicht hat ja jemand eine Straftat begangen, dann kommt er zu mir, ganz klar, dann hat er möglicherweise auch schon mit einer Ursache gesetzt, aber diese Datengeschichten beispielsweise, ja, das sind ja Probleme, wo die Mandanten dann von irgendwoher, wie auch immer, erfahren, dass sie in so einer Datei stehen. Also ich kann gerne ein Beispiel sagen, ich habe einen Fußballfan vor einigen Jahren vertreten, der wusste nicht, dass an der Datei Gewalttäter Sport steht und der stand mit Frau und Tochter am Flughafen hier in Berlin und wollte in die Türkei in den Urlaub fliegen und dann hat ihn die Bundespolizei gefragt, warum er denn jetzt in die Türkei fliegen will, ob er da zu dem Derby will und da hat er gefragt, was denn für ein Derby und da hat er dann über die Bundespolizei erfahren, dass es dort wohl in Istanbul ein Derby gibt zwischen zwei Mannschaften. Er wollte aber gar nicht nach Istanbul, sondern er wollte weit ab ans Meer und nicht nach Istanbul und konnte dann mit großer Diskussion erreichen, dass er dann rausgelassen worden ist. Also diese Konsequenzen hat das, ja, dass also Leute, die privat irgendwo hinfliegen wollen, von der Bundespolizei darauf aufmerksam gemacht werden, sie stehen in der Datei Gewalttäter Sport und wir überlegen, sie jetzt nicht ausreisen zu lassen. Und das kann auch nicht im rechtsstaatlichen Sinne sein, das muss man mal ganz klar sagen.
Könnte ich Ihnen nicht widersprechen. Da haben Sie absolut recht. Aber Sie haben es gerade mal angedeutet. Also es kommt ein Fan zu Ihnen und sagt, Mensch, René Lau, ich habe Probleme, kannst du mir helfen? In dem Moment ist er noch einfach ein Fan, der Ihre Hilfe sucht, noch kein Mandant, weil Sie es noch nicht angenommen haben, das Mandat. Haben Sie schon Fälle gehabt, wo Sie sagen, nachdem der Ihnen erzählt hat, was passiert ist, Sie sagen, ey Leute, nee, das mache ich nicht. Weil das, was du als Bestrafung von der Staatsanwaltschaft bekommst oder angedroht wird, das ist mehr als berechtigt. Also, sorry Leute, da mache ich gar nichts. Hat es das auch schon mal gegeben, dass Sie gesagt haben, da bleib ich raus, da mache ich nichts?
Nee, das hat ja jetzt auch nichts mit Fußball zu tun, sondern in dem Beispielsfall von Ihnen bin ich ja Strafverteidiger. Und als Strafverteidiger bin ich in einer Position, wo Menschen zu mir kommen, die ein Problem haben, die sich einem Strafverfahren ausgesetzt sehen. Und ich handhabe das mit dem Mandanten immer sehr transparent. Die Tür ist zu vom Besprechungsraum. Da muss ich natürlich dem Mandanten noch darauf hinweisen, dass ich alles wissen muss. Ich muss die Wahrheit wissen, wie sie sich aus seiner Sicht darstellt. Manchmal ist es ja auch so, dass er sich nicht dran erinnern kann, weil er betrunken war oder was auch immer. Kann es tausend Dinge geben. Also es ist die erste Voraussetzung, dass der Mandant mir sagt, was da passiert ist, weil ich den dann auch einfach besser verteidigen kann, als wenn er mir nur die Hälfte erzählt. Das ist das Erste. Und das Zweite ist aber, dass ich im Rahmen der Fußballmandate, so will ich es mal sagen, eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern habe ich noch nie ein Mandat abgelehnt. Ich vertrete jeden Fußballfan, bin dann aber auch unter vier Augen sehr offen und sage ihm dann auch deutlich, wenn sich das bewahrheiten sollte, was hier der Vorwurf ist, kann ich das und das erwarten. Das sage ich denen dann schon. Also ich erzähle dem dann nicht das Blaue vom Himmel, so nach dem Motto, das werden wir schon hinkriegen, sondern ich sage denen dann schon, was da möglicherweise als Strafe im Raum stehen könnte. Aber nichtsdestotrotz hat ja jeder, der sich einem Strafverfahren ausgesetzt sieht, ob Fußballfan oder aus anderen strafrechtlichen Bereichen, das Recht auf eine ordnungsgemäße Verteidigung. Und ich will nicht oder würde nicht wissen wollen, was teilweise Richter und Staatsanwälte mit Angeklagten im Gerichtssaal machen würden, wenn es da nicht jemanden geben würde, der als Strafverteidiger neben dem Angeklagten sitzt. Und ich bin ja nicht nur dafür da immer Freisprüche zu erzielen, sondern ich bin in erster Linie dafür da, dass derjenige, der neben mir sitzt, seine Rechte bekommt, die ihm die Strafprozessordnung vorsieht. Und die werden ausgenutzt Und wenn die zum Erfolg führen, ist es gut. Und wie gesagt, ich habe am Anfang ja schon mal gesagt, für jeden Mandanten ist ein Ergebnis eines Strafverfahrens unterschiedlich zu bewerten. Jeder freut sich über ein anderes Ergebnis. Es kommt immer auf den Vorwurf und auf die Person drauf an. Aber ich bin nicht dafür da, aus Sicht der Staatsanwaltschaft einzuschätzen, das ist ein böser Finger und deshalb vertrete ich den nicht. Jeder Fußballfan, der ein Problem hat, kommt zu mir und ich werde ihn vertreten mit der Offenheit hinter verschlossenen Türen, die Sache bedarf.
Jetzt haben wir in unserem Gespräch auch immer wieder mal Pyrotechnik angesprochen, wo ich im Moment sage, das ist das dringendste Problem. Es gibt kein Spiel, wo wir nicht Pyrotechnik haben. Im Moment so ein bisschen die Mode, zweite Halbzeit mit Pyrotechnik zu beginnen und dann 5 bis 10 Minuten muss das Spiel dann erstmal gar nicht angepfiffen werden, weil man nichts sieht, beziehungsweise eben die VR-Kameras keine Bilder liefern können bei strittigen Szenen. Kriegen wir das denn in den Griff?
Na, ich weiß ja nicht, was in den Griff kriegen bedeutet. Also es ist ein Sachverhalt, es brennt eine Fackel und aus verschiedenster Sichtweise muss man sich damit auseinandersetzen. Die Fans müssen sich damit auseinandersetzen, der Verein, die Verbände, der Schiedsrichter beim laufenden Spiel, wie auch immer. Und ich weiß jetzt nicht, ob man es in den Griff kriegen soll oder in den Griff kriegen will, aber ich sag mal nur eins. Solange sich Polizei, Ermittlungsbehörden, aber insbesondere Verbände, Vereine ja weniger, aber Verbände dem Dialog widersetzen und verweigern, wird es keinen Fortschritt geben. Und ich darf nur noch mal daran erinnern, es ist viele Jahre her, es gab mal eine Kampagne seitens der Fans zur Pyrotechnik, die hieß Pyrotechnik legalisieren, wo man mit höchsten Vertretern des DFB in Frankfurt schon an einem Tisch saß und über bestimmte Geschichten angefangen hat zu diskutieren. Und diese Diskussion hat der DFB damals von heute auf morgen abrupt abgebrochen, bis heute ohne Begründung. Und da sage ich, bis heute, so geht man nicht mit Leuten um, die man sich ins Haus geholt hat. Und der DFB hat uns bis heute nicht begründet, warum er diese Gespräche abgebrochen hat. Und solange es keine Gesprächsbereitschaft von irgendjemand außerhalb der Fanszene gibt, Vereine lasse ich jetzt mal noch ein bisschen außen vor, wird es auch keine Veränderung geben. Und dann muss man sehen, wie man damit umgeht. Ob es bei solchen Gesprächen am Ende eine Lösung gibt, das weiß ich auch nicht. Aber solange man nicht miteinander spricht, wird sich wohl prinzipiell auch nichts ändern.
Die Gegenstände, die pyrotechnischen Gegenstände sind ja größer. Man sagt ja immer, ja, die kommen mit der Unterhose in die Fan. Das ist ja gar nicht möglich. Dafür sind die ja viel zu groß. Haben Sie denn eine Idee, wer die Klamotten da reinschleppen kann, ohne dass es bei den Sicherheitskontrollen auffällt?
Ja, was die Frage angeht, wie die Pyrotechnik ins Stadion kommt, ist es ja nun nicht immer so, dass es unbedingt durch die Sicherheitskontrollen muss. Es gibt ja sicherlich auch viele andere Möglichkeiten, dass Fans solche Sachen ins Stadion bekommen. Also das ist ja auch bekannt, da erzähle ich sicherlich auch nichts Neues, dass möglicherweise auch über Leute, über Firmen, die im Stadion arbeiten, möglicherweise was reinkommt, dass vielleicht auch mal bei diesem oder jedem Spiel ein paar Tage vorher irgendwo im Stadion etwas auch mal hinterlegt oder vergraben wurde, man es dann zum Spiel innerhalb des Stadions wieder hervorholt oder wie auch immer. Also wie bei vielen gesellschaftlichen Bereichen sind die Fans da sicherlich sehr umtriebig. Und insofern denke ich mir, ja, die Kontrolle ist sicherlich mit das Erste, ist ja auch das Einzige, wo der Fan durch muss, klar. Aber es ist sicherlich nicht das Einzige, wie Pyrotechnik ins Stadion kommen muss und oder kommen kann. Und ich denke mir, da muss jeder Verein, jeder Verband muss da seine Regelungen finden. Aber wenn eben der DFB beispielsweise immer wieder zu Vereinen sagt, ja, ihr müsst mehr machen in diesem sportjuristischen Verfahren, ist es natürlich eine verlogene Doppelmoral. Weil wenn man sich mal jedes Jahr das Pokalendspiel ansieht, was vom DFB organisiert wird, wo der DFB die Sicherheitsleute stellt und bei jedem DFB-Pokalspiel in den letzten Jahren, ich will nicht von Jahrzehnten sprechen, bei den letzten Jahren haben beide Kurven lichterloh gebrannt. Das heißt, der DFB kriegt es bei den von ihm selbst organisierten Spielen überhaupt nicht, selbst nicht in Griff, sagt aber in jedem sportjuristischen Urteil den Verein, ihr müsst mehr machen. Und wenn ich dann in diesen sportjuristischen Verfahren einfach mal die Sportrichter oder den Vertreter des jeweiligen Verbandes frage, wenn ihr sagt, ihr müsst mehr machen, dann sagt mir doch mal exemplarisch 2 Beispiele, was das wäre. Und da verweigern die sich natürlich. Und insofern ist das meines Erachtens eine komplette Doppelmoral der Verbände mit ihren Sportgerichten dort Vereine zu bestrafen, wenn sie es bei ihren eigenen Spielen selbst nicht in den Griff kriegen. Und das ist sicherlich nicht ein Problem, was den einzelnen Verein angeht, was die einzelne Fangruppe angeht, sondern das ist ein gesamtes Problem, wo alle mit dran rumwirken müssen, um da für alle eine vernünftige Lösung zu finden. Aber wie gesagt, ich komme immer wieder darauf zurück, solange man nicht miteinander spricht, Verbände mit Vereinen, Verbände mit Fans, Vereine mit Fans, wird es keine Lösung geben.
Ohne schöne Einnahme ist es ja auch, muss man ja auch sagen. Also das jetzt quasi tatsächlich hinzukriegen, Pyrotechnik ist gar nicht mehr da, würde für den DFB ja nun auch weniger Einnahmen durch Strafgelder bedeuten, die man den Verein dann auflegt. Wenn ich Ihnen, René Laun, noch einen Satz geben dürfte, in dem Sie, ja, ich sag mal, so ein Irrglauben über Fanrecht oder Hooligans ausräumen könnten, wie würde der sich denn anhören?
Naja, einen Satz, um etwas auszuräumen, würde ich vielleicht weniger sagen, aber ich sage immer wieder ganz gerne, dass Fans ihre Grundrechte nicht am Stadiontor abgeben. Und das sollte sich jeder Verein, jeder Verband, aber insbesondere auch jeder Polizeibeamte mal vor Augen halten. Wenn man immer sagt, das Stadion ist kein rechtsfreier Raum, dann gilt das natürlich auch für Verbände, für Vereine und insbesondere für Polizeibeamte. Und insofern sage ich einfach, Fanrechte sind Bürgerrechte und der Fan gibt seine Grundrechte nicht am Stadiontor ab. Und wenn man das bewahrheitet und umsetzt, dann ist schon vielen geholfen.
Sehr schönes Schlusswort, René Lau. Vielen, vielen Dank. Und wenn ihr jetzt, liebe Fußballfans, vielleicht auch Probleme habt, das ist ja genau der Richtige, der mir helfen kann. Also René Lau bekommt ihr zum Beispiel über die Homepage beimfananwalt.de. Da seid ihr direkt bei ihm, könnt vielleicht einen ersten Kontakt aufnehmen und fragen, ob er euch da helfen kann. Wobei René Lau, wir haben ja jetzt mehrfach über Berlin gesprochen, das heißt deutschlandweit vertreten, machen Sie gar nicht, weil halt ein bisschen größer als nur Berlin.
Nee, doch, ich vertrete Fußballfans aus ganz Deutschland und auch wenn mein Herzensverein weinrote Farben hat hier in Berlin, aber in den Farben ist man sicherlich vereint und ich vertrete jeden Fußballfan, egal welche Farben er selbst hat, klar.
Also seid ihr bei ihm gut aufgehoben, bei René Lau, mein Gast heute in Bosses Bundesliga-Blog. Vielen, vielen Dank, alles Gute. Ja, ich würde jetzt was sagen, ich hoffe, Sie haben jetzt die nächsten Wochen, Monate nichts zu tun, haben lieb sehr ruhig in den Stadien, aber da können wir eigentlich nicht von ausgehen. Dankeschön, René Lau.
Alles klar, vielen Dank auch. Sportfrei.
Dankeschön, René Lau. Sehr interessantes Gespräch, fand ich. Da hat man mal hören können. Habe ich zumindest so rausgehört, dass der René Lau überhaupt nicht einverstanden ist mit dem, was dort die Staatsanwaltschaft mit den Fans macht. Er engagiert sich da bundesweit. Also wenn ihr dort Unterstützung braucht, beim fananwalt.de. Das ist seine Homepage und da kommt ihr sicherlich mit ihm in den Kontakt und könnt ihm die Situation schildern, wo ihr rechtlichen Beistand braucht. Das war sie dann, die heutige Folge von Bosses Bundesliga-Blog. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Wünsche euch ein erfolgreiches Wochenende. Dankeschön und tschüss, sagt Ralf Bosse.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.